erste Thema heute ist ein Interview von Thilo Sarrazin, was er vor einem Monat ungefähr gegeben hat. Und Thilo Sarrazin ist ja ein Mann, der bekannt ist für seine provokanten öffentlichen Einlassungen. Zum Beispiel hat er neulich mal damit provoziert, dass er Hartz-IV-Leuten vorgerechnet hat, dass man mit dem Hartz-IV-Satz ganz locker eine reichliche, bekömmliche und urgesunde Speisekarte finanzieren könnte. Oder provoziert hat er damit, dass er diesen auf staatliche Schmalkost gesetzten Leuten geraten hat, mal einen Pullover mehr überzuziehen, um dem Sozialamt Heizkosten zu sparen. Wie gesagt, neulich hat dieser Sarrazin also wieder einmal ein Interview gegeben und damit eine heftige öffentliche Debatte ausgelöst. Der Mann ist Mitglied des Bundesbankvorstandes. Er war vorher Finanzsenator von Berlin, übrigens in einer Koalition mit der Linkspartei. Er ist also ganz zweifelsfrei ein Angehöriger der führenden Elite Deutschlands. Als solcher hat er einen Blick auf Berlin, seine frühere Wirkungsstätte und die Berliner Bevölkerung geworfen und stellt dort alles andere als erfreuliche Zustände fest. Zitat Sarrazin: Bei uns gibt es eine breite Unterschicht, die nicht in Arbeitsprozesse integriert ist. Doch das Berliner Unterschichtproblem reicht weit darüber hinaus. Wir haben in Berlin 40% Unterschichtgeburten und die füllen die Schulen und die Klassen. Berlin hat einen Teil von Menschen, etwa 20% der Bevölkerung, die nicht ökonomisch gebraucht werden. 20% leben von Hartz IV und Transfereinkommen. Eine große Zahl an Arabern und Türken hat keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel, und es wird sich auch vermutlich keine Perspektive entwickeln. Das gilt auch für einen Teil der deutschen Unterschicht, die einmal in den subventionierten Betrieben Spulen gedreht oder Zigarettenmaschinen bedient hat. Diese Jobs gibt es nicht mehr. Berlin hat wirtschaftlich ein Problem mit der Größe der vorhandenen Bevölkerung. Soweit das Zitat, und alle Zitate, die wir heute haben, sind aus diesem Interview Lettre International, die Oktoberausgabe. Was stellt der Mann fest? Es gibt massenhaft Leute in Berlin, die keine Arbeit haben, die für die Wirtschaft keinen Nutzen bringen, die von staatlichen Sozialleistungen leben. Und was ist sein Urteil über diese Armutsgestalten und ihre armseligen Lebensbedingungen? Sein Urteil heißt: Mit einem solchen Volk lässt sich doch nicht ordentlich Staat machen. Was ist das für ein Blickwinkel, mit dem der Politiker die Zustände bzw. die Leute in der Stadt taxiert? So wie Sarrazin spricht ein politischer Macher, einer, der quasi von Natur aus den Standpunkt eines verantwortlichen Staatsmannes einnimmt. Als solcher äußert er mal ziemlich ungeschminkt, was in den Augen eines führenden Verwalters des Standorts Deutschlands Sache ist. Doch nicht, welche Probleme die Leute haben, sondern welches Problem Berlins Regierende, und zwar mit ihrem Volk, haben. Ganz selbstverständlich blickt er auf die Menschen herab als Ressource für Erfolg und Größe der Nation. Das heißt, er taxiert die Leute danach, inwiefern sie als Instrument für Berlin und seine Wirtschaft brauchbar sind. Lässt sich mit dem, was da so an Volk rumläuft, ein erfolgreicher Konkurrenzstandort bauen? Das ist der Gesichtspunkt, den Sarrazin an seine Untertanen anlegt. Die sind staatlich verfügbares Menschenmaterial. Die Frage, die er sich stellt, heißt: Kann man als Staatsmann mit denen was anfangen? Sprich, die Leute haben Mittel, für den Erfolg der Wirtschaftsmetropole zu sein und sonst gar nichts.
Nun ist es ja gar nichts Besonderes, dass Politiker ganz grundsätzlich ihr Volk von oben herab nach seiner Nützlichkeit betrachten. Das Besondere an diesem Typen ist, der Herr Sarrazin, der spart sich jede Art der ansonsten in öffentlichen Stellungnahmen üblichen anbiedernden Heuchelei, so in dem Sinne, Arbeitslosigkeit bzw. der hohe Ausländeranteil ist ein Problem für die Betroffenen und für uns alle und wir Politiker, wir kümmern uns darum. Der Sarrazin, der tritt nicht, wie sonst üblich, mit der Pose des Dieners des Volks an. Stattdessen geht der Mann direkt zur Beschimpfung des Volkes über und sagt, ein gewisser Teil davon ist zu groß und wässert herum, ohne dass er Staat oder Wirtschaft etwas nützen würde. Tja, das ist schon stark. Worauf beruft der Sarrazin sich da eigentlich? Der Sarrazin beruft sich auf den Zustand, dass massenhaft Leute von der Berliner Wirtschaft aussortiert worden sind, dass sie dauerhaft fürs Wirtschaftswachstum überflüssig gemacht worden sind. Ganz besonders gelungen finde ich die Stelle, wo er darauf hinweist, dass es subventionierte Betriebe in Berlin gegeben hat. Damit meint er übrigens gar nicht die alten VEBs der DDR in Ost-Berlin, sondern er meint subventionierte Betriebe im früheren West-Berlin. Als dieses West-Berlin noch die Frontstadt des freien Westens gegen den Sozialismus war und dafür auch noch mit etlichen Spulen- und Zigarettenfabriken ausstaffiert wurde. Naja, wenn das der Sache nach nicht ein schlagender Beleg dafür ist, wie in diesem Fall gleich die allerhöchsten imperialistischen Berechnungen der Staatsmacher für ein bisschen industrielle Arbeitsplätze gesorgt haben. Und, Fortsetzung, wie diese Subventionen ohne jede Rücksicht auf die werten Arbeitsplatzbesitzer gestrichen worden sind, als nach der Annexion der DDR die Ex-Frontstadt West-Berlin in dieser Funktion ausgedient hatte. Wie also das gemeine Volk mit seinem Lebensunterhalt als die abhängige Variable der Großtaten seiner regierenden Nationalisten vorkommt. Der Elitemensch Sarrazin, der sieht das genau andersherum. Der sieht das so, was die wirtschaftlichen und politischen Interessen, die am Standort Deutschland zählen, an ihrem menschlichen Material aus der Sparte Lohnabhängige anrichten. Das ist ihm erstens Grund genug, bei denen, die bei der kapitalistischen Sortierung unten durchfallen, gar kein Existenzrecht am erfolgsgewohnten Kapitalstandort Deutschland mehr zu entdecken. Und zweitens macht er die Leistungen der marktwirtschaftlichen Menschensortierung ganz unverblümt den Betroffenen zum Vorwurf. Das, was Staat und Kapital aus den Leuten machen, was die an ihnen anrichten, das schiebt er denen in die Schuhe. Die haben, wie er sich ausdrückt, keine produktive Funktion. Sie sind nicht nützlich. Sie werden für das Wachstum in Berlin nicht gebraucht, also sind sie zu viel. Und damit soll gerade nicht der Skandal benannt sein, wie schäbig die Marktwirtschaft mit ihrer menschlichen Manövriermasse umspringt. Nein, ganz im Gegenteil. Die Logik von dem Herrn Sarrazin, die heißt, wer den Schaden in der Konkurrenz hat, der ist der Schaden, nämlich für das Gemeinwesen Berlin oder Deutschland. Der Sarrazin macht aus der kapitalistischen Tatsache, dass die Leute Objekt einer Sortierung sind, dass sie als Opfer des Arbeitsmarkts überflüssig gemacht worden sind, ein Urteil über die Leute. Sie sind für die am Standort Deutschland maßgeblichen Interessen untauglich, also taugen sie nichts, so Sarrazin.
Ja, und weil Sarrazin sich ja in der Pose dessen gefällt, der die Missstände offen und öffentlich beim Namen nennt, macht er dem Berliner Volk vor allem dessen mangelnde Geistesausstattung zum Vorwurf. Zitat: Unsere Bildungspopulation wird von Generation zu Generation immer dümmer. Der Anteil der intelligenten Leistungsträger fällt kontinuierlich ab. Ja, so denkt eben ein Vertreter der staatlichen Elite. Wenn eine wachsende Zahl von Menschen weder vom Staat noch von der Wirtschaft gebraucht wird, kennt dieser Mann nur einen Schluss. Dann müssen die zu dumm dafür sein. Die Leute sind zu dumm. Als erfolgsverwöhnter Regierender geht er davon aus, dass die Zustände auf dem Arbeitsmarkt an den Eliten jedenfalls nicht liegen können, weil die ja schon im eigenen Interesse das Nötige für eine erfolgreiche Benutzung des Volkes tun. Und wenn das nicht passiert, wenn sie also nicht benutzt werden, dann muss es an den Menschen liegen. Sie, die Menschen, werden immer untauglicher für ihre Benutzung. Sie, so die Logik, müssen eine Art Defekt haben. Ihnen fehlt die nötige Intelligenz für die Benutzung. Merke, Intelligenz, wie der Sarrazin das definiert, geht in den Augen dieses Elite-Anhängers ganz in den Fähigkeiten auf, die Staat und Wirtschaft verlangen, um die Leute für ihre Interessen im Dienst zu nehmen. Kurz gesagt, sie, die Leute, für die die Elite der Nation den Ausdruck Unterschicht geprägt hat, versagen in jeder entscheidenden Hinsicht vor den Ansprüchen und Erwartungen, welche eine Herrschaft billigerweise an ihr Menschenmaterial stellen darf. Die Berliner Bevölkerung, oft arbeitslos, arm, wirtschaftlich primitiv oder erfolglos und ungebildet, in der Summe jedenfalls für eine Führung, die einen global erfolgreichen Standort von Marktwirtschaft regieren will, eine einzige Zumutung. Das ist der Standpunkt dieses Typen. Wir kommen später noch einmal auf die anlässlich des Sarrazin-Interviews in Deutschland geführte öffentliche Debatte zu sprechen. So viel aber sei hier schon einmal festgehalten. Dieser Standpunkt Sarrazins, die Leute nach ihrer Nützlichkeit für Staat und Kapital zu sortieren und den Aussortierten ihre Untauglichkeit zum Vorwurf zu machen, dieser Standpunkt, der es verdient, als Rassismus der Konkurrenz bezeichnet zu werden, der war in der öffentlichen Debatte keiner Erwähnung wert. Diese Sorte Beurteilung von den Leuten als Manövriermasse für den nationalen Erfolg, das war locker abgehakt. Das ist in unserer freien Marktwirtschaft eben ganz normal. Die kritische Begutachtung in der hiesigen Öffentlichkeit hat erst da angesetzt, wo Sarrazin die Ausländer beschimpft hat. Doch, wie gesagt, dazu gegen Ende der Sendung nochmal mehr.
Ja, also erstmal noch wieder zurück zu dem Sarrazin. Der Mann denkt nämlich weiter und holt zum nächsten Schlag aus. Statt dass die Unnützen sich vom Acker machen, wenn ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wurde, bleiben sie einfach da und richten sich glatt in den Verhältnissen ein. Zitat, sie leben ihren Stiefel. So drückt der Sarrazin das aus. Und zwar ganz unüberhörbar im Tonfall des Vorwurfs. Ja, schon wieder stark. Sonst wird doch von diesen Leuten aus der Unterschicht gerade gefordert, dass sie sich gefälligst mit den paar Euros einrichten, die der Staat ihnen zubilligt. Als wäre das nicht genau das übliche Anforderungsprofil an die sogenannte Unterschicht. Ihr Elend aushalten, sich anpassen, sich ruhig verhalten und nicht auffallen. Der Sarrazin, der dreht die Sache einfach rum, weil diese Leute sich mangels sonstiger Perspektiven in den elenden Verhältnissen einrichten, wollen sie, laut Sarrazin, gar nichts anderes als ihr armseliges Dasein, an dem ein Sarrazin das Armselige dann natürlich sofort durchstreicht. Wer zu den Verlierern in der Konkurrenz gehört und sich an der staatlich organisierten Verelendungskarriere abarbeitet, Der will es gar nicht anders, sagt Sarrazin. Dem fehlt es in den Augen dieses Volkssortierers schlichtweg am nötigen Willen, an der Dienstbereitschaft, um von der Berliner Wirtschaft herangenommen werden zu können. Sarrazins Beweisführung dafür ist mit dem Deuten auf das Faktum fertig. Sonst würden diese Typen, sagt er, doch in ihrer abgehängten Ecke nicht einfach ihren Stiefel leben. Solch eingefleischte Verlierertypen haben am Standort Deutschland einfach nichts verloren. Und weil dieser ganz und gar nicht unproduktive Elite-Typ, der als Berliner Finanzsenator wesentlich für die Herstellung solcher Elendsexistenzen zuständig war, weil der das also auch sehr praktisch meint, kennt er neben dem Unterschied von produktiven Nützlingen und schmarotzerischen Schädlingen sofort noch einen zweiten Unterschied in Sachen Sortierung des Volkskörpers. Der geht so: Weil das Arbeitslosenheer vor allem von ehemaligen Billigarbeitskräften bevölkert wird, sind es vor allem Ausländer, die sich jetzt im Arbeitslosenheer wiederfinden. Halt Ausländer, die früher mal eben für diesen Zweck, Billigarbeitskraft zu sein, hierher geholt worden sind. Da deutet der Sarrazin drauf, um kundzutun, für ihn reicht ein Blick auf die Nationalität, um die große Masse der Arbeitslosen zu sortieren. Da gibt es nämlich einen ganzen Haufen Leute, das sind gar keine Deutschen. Und dieser aus fremden Nationalitäten bestehende Bodensatz der kapitalistischen Sortierung, der gehört schon gleich nicht hierher. Die haben schon deswegen hier kein Recht auf eine Existenz, weil sie fremden Nationalitäten angehören. Originalton Sarrazin: Araber und Türken, dieser Teil muss sich auswachsen, sagt der Sarrazin und erklärt auf Nachfrage des Interviewers, was er denn mit dem Auswachsen meint, dass er damit Folgendes meint: Diese Leute müssen alles ablegen, was sie als Araber oder Türken kenntlich macht, oder sie müssen raus aus Deutschland. Auf deren von auswärts mitgebrachte Sitten und Gebräuche deutet der Sarrazin mit dem Finger, um an ihnen sein längst feststehendes nationalistisches Urteil zu bebildern, dass diese Leute ein Schaden für Deutschland sind. Bevölkerungspolitiker vom Schlage eines Sarrazin interessiert alles an ihrem Sortierungsmaterial, die Schulabschlussquoten, die Gesinnung, die Art zu leben, von deutschen Gewohnheiten abweichende religiöse oder moralische Eigenheiten und so weiter und so zu. All das geht Bevölkerungspolitiker etwas an. Warum? Weil sie die Menschen damit an den in Deutschland verbindlichen Maßstäben für eine herrschaftsdienliche Manövriermasse messen. Und Abweichungen davon werden den Betroffenen als ihr völkischer Naturdefekt zur Last gelegt. Es ist dieser Wille des Sarrazin zur Ausgrenzung, der ihn seinen vorhin beschriebenen Rassismus der Konkurrenz um die völkische Abteilung Rassismus ergänzen lässt und der ihm dann Argumente der folgenden Art gebietet. Zitat: Ständig werden Bräute nachgeliefert. Das türkische Mädchen hier wird mit einem Anatolen verheiratet. Der türkische Junge bekommt eine Braut aus einem anatolischen Dorf. Bei den Arabern ist es noch schlimmer. Oder anderes Zitat: Die Araber und Türken haben einen 2- bis 3-mal höheren Anteil an Geburten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Zitat Ende. Naja, 6 Kinder von deutschen oder vielleicht auch von ausländischen Elite-Eltern, das ginge in Ordnung. Damit ließe sich staatlicherseits was anfangen. Aber diese Elendsfiguren, die von der staatlichen Stütze leben, die genügen den Ansprüchen des deutschen Ressourcenverwalters in keiner Hinsicht. Die sind in seinen Augen dumm, erfolglos, sittlich verwahrlost. Und Sarrazin weiß auch warum. Es liegt am Willen dieser Landsmannschaft, weil es deren Wesensart ist, einfach alle Leistungen zu negieren, die verlangt sind. Die sind einfach unwillig. Oder wieder in den Worten von dem Sarrazin: Sie sind weder integrationswillig noch integrationsfähig. Viele von ihnen wollen keine Integration, sondern ihren Stiefel leben. Zudem pflegen sie eine Mentalität, die sie als gesamtstaatliche Mentalität aggressiv und atavistisch macht. Zitat Ende. Tja, wer vom Kapital aussortiert ist, der ist nicht integrationsfähig und der will es auch nicht sein. So die brutale Logik dieses so unerhört sympathischen Angehörigen der Elite Deutschlands. Eine schöne Klarstellung, was dieser Bevölkerungspolitiker unter dem vornehmen Ausdruck Integration versteht, nämlich den bedingungslosen Willen, sich in die deutsche sittliche Gemeinschaft einzuordnen. Ganz unabhängig davon, was Staat und Kapital mit den Leuten veranstalten, sollen sie diesen Staat als Heimat ansehen. Und das heißt so viel wie mit diesem Laden durch dick und dünn gehen, wie es ein Nationalist in Führungsposition von deutschen Eingeborenen offenbar mit der größten Selbstverständlichkeit erwartet. Tja, und Arabern und Türken mag der Sarrazin den von ihm gewünschten berechnungslosen Patriotismus von Deutschen einfach nicht zutrauen, wo sie doch in seinen Augen Diener fremder Herren sind.
Und mit dieser Optik kommt Sarrazin zum Höhepunkt seiner Abrechnung. Wer sich der Integration entzieht, der ist gefährlich. So lautet sein Urteil. Und Integration heißt im Klartext, das hat der Heinzel gerade ja ausgeführt, bedingungslose Unterwerfung unter das, was in Deutschland zählt, bis in die Gestaltung des Privatlebens hinein. Wer sich so benimmt wie die Türken und Araber, also sich die Bräute im anatolischen Dorf sucht, wie das in dem Zitat hieß, statt in der deutschen Disco, der hat in der sarrazinschen Logik eine feindliche Absicht. Der ist nicht nur ökonomisch nutzlos, der ist vor allem volksfremd. Ja, und wenn der als solcher dann noch Nachwuchs produziert wie die Karnickel, dann ist das ein offensiver Akt gegen Deutschland, genau genommen ein hinterhältiger Kriegsakt. Zitat Sarrazin: Die Türken erobern Deutschland genauso wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben, durch eine höhere Geburtenrate. Ja, das ist eine eindeutige Botschaft. Ausländer, die sich nicht in deutschen, sondern in türkischen Heimatvereinen organisieren, die in die Moschee statt ins deutsche Gotteshaus gehen, das sind Volksfremde. Und Volksfremde, das sind Volksfeinde. So geht die Logik. Die als nutzlos beschimpften Elendsgestalten gelangen also bei Sarrazin zu einer sehr zweifelhaften Ehre. Die von der hiesigen Mehrheitsgesellschaft abgehängten und ausgegrenzten Migranten-Communities, auf die niemand Rücksicht nimmt, die kommen so auf einmal in den Rang eines Subjekts der Verhältnisse. Sie sind es nämlich, die jetzt die fünfte Kolonne des Feindes sind und die als solche einen Eroberungsfeldzug auf dem deutschen Boden in Angriff genommen hat. Und zwar dadurch, dass sie mehr Kinder werfen als die Einheimischen. Brutaler kann man die Beschaffenheit des elitären Herrschaftsstandpunkts nicht mehr zum Ausdruck bringen, der jedem demokratischen Politiker in der Politiksparte Bevölkerungspolitik mit ihren allseits publik gemachten sogenannten demografischen Herausforderungen total vertraut ist. Je mehr eigene Kinder geworfen werden, umso besser. Und wem gehören diese Kinder dann? Ja, genau, in der maßgeblichen Optik des Bevölkerungspolitikers ganz klar dem Staat. Der rechnet ganz fundamentalistisch mit ihnen als seinem Menschenmaterial, und zwar noch bevor die Projekte überhaupt feststehen, für die er dieses Material hernehmen will. Und weil jede nationale Elite, also in jedem Land, für den eigenen Laden eben diese Optik anwendet, ist es für sie auch gleich so arschklar, dass das Menschenmaterial eines fremden Staates, das sich hierzulande nur unnütz rumtreibt, nur die feindliche Übernahme diesmal nicht kapitalistischer, sondern völkischer Art im Sinn haben kann. Und einen Ersatzkrieg mit der Geburtenrate führt.
Ja, also in der heutigen Sendung von Forum Gegenstandpunkt befassen wir uns mit diesem mittlerweile berüchtigten Interview, das der Bundesbanker und ehemalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin den Lettres Internationales neulich gegeben hat. Darin macht er eine regelrechte Ableitung, wie vom Standpunkt eines deutschen Staatsmachers das Volk sortiert gehört. In nützlich und nutzlos. Nützlich sind diejenigen, die sich für das Wachstum des Standorts Deutschland verdient machen. Wer vom Wachstum des Standorts Deutschland ausgespuckt wird, der ist unnütz, der ist zu viel, der gehört laut Sarrazin eigentlich gar nicht hierher. Das bezieht er erstens auf die sogenannte Unterschicht und macht dann zweitens weiter an, gehört eigentlich nicht hierher. Das macht er ganz buchstäblich so, dass er die auswärtige Herkunft von Türken und Arabern, das sind seine bevorzugten Hassobjekte, also dass er die ausländische Herkunft von Leuten zusammenschließt mit deren kapitalistische Aussortiertheit und sagt, erstens, die müssen raus, zweitens, die haben ganz üble Absichten, die wollen nämlich gewissermaßen mit ihrer Wurffreudigkeit, dass sie viel mehr Kinder auf die Welt bringen, wie die Einheimischen, damit wollen sie Deutschland hinterrücks erobern. Also nach der Seite hin hat dieser Mann gewissermaßen die Nationalität in der Biologie von Ausländern verankert, zumindest von bestimmten Ausländern, Araber und Türken, wie gesagt, als wäre deren Nationalität in ihrem Gen drinne und als würde ihre Nationaleigenschaft eine feindliche Absicht gegenüber Deutschland beinhalten, wogegen Deutschland sich zur Wehr setzen muss. So, jetzt geht's weiter. Und zwar mit der Feststellung, der Sarrazin ist nicht bloß Gentheoretiker, sondern er ist auch Umwelttheoretiker. Er nimmt nämlich die Institution des Sozialstaats her, um an dieser sozialen Einrichtung die verschiedene Nützlichkeit von verschiedenen Nationalitäten zu bebildern. Das geht so. Er geht nicht bloß auf die Ausländer los, sondern auch auf das hiesige Sozialsystem, nämlich weil er in dem die Bedingung dafür sieht, dass Ausländer, wie er sich ausdrückt, ihren Stiefel leben. Das Sozialsystem, welches die in der Konkurrenz aussortierten Armen betreut und verwaltet, ist ein einziges Hindernis dafür, sagt Sarrazin, der Ausländermannschaft die Beine zu machen, die Herr Sarrazin ihnen wünscht. Für ihn sind die USA das leuchtende Vorbild. Zitat Sarrazin, in den USA müssen Einwanderer arbeiten, weil sie kein Geld bekommen und werden deshalb viel besser integriert. Man hat Studien zu arabischen Ausländergruppen aus demselben Clan gemacht. Ein Teil geht nach Schweden mit unserem Sozialsystem, ein anderer Teil geht nach Chicago. Dieselbe Sippe ist nach 20 Jahren in Schweden immer noch frustriert und arbeitslos, in Chicago hingegen integriert. Der Druck des Arbeitsmarktes, der Zwang zum Broterwerb sorgen dafür. Zitat Ende. Tja, was soll man dazu sagen? Einerseits ist das, was der Mann hier von sich gibt, kontrafaktisch und absurd. Er tut glatt so, als gäbe es hierzulande keinen Druck des Arbeitsmarkts, als würde der hiesige Sozialstaat den arbeitslosen Türken und Arabern ein bequemes Leben ermöglichen und sie ansonsten in Ruhe lassen. Natürlich ist auch einem Herrn Sarrazin nicht so ganz unbekannt, wozu das deutsche Sozialsystem gut ist. Ihm als ehemaligem Finanzminister dürfte ja klar sein, dass das Geld, das als Transferleistung ausgezahlt wird, keine Wohltat aus der Staatskasse ist, sondern dass das aus den Beiträgen stammt, die der Staat dem Kollektiv der Lohnarbeiter zwangsweise abgeknöpft hat. Auch das Prinzip des Förderns und Forderns ist ihm bekannt. Sprich, jeder Euro, den der Arbeitslose erhält, löst sich auf in die Forderung, jede Arbeit anzunehmen und sich dafür fit zu halten, auch wenn er gar keine bekommt. Bloß, diese deutsche Führungskraft ist dermaßen besoffen von ihrem Ideal eines nützlichen, produktiven Volkes, dass der Herr Sarrazin die wirklichen Leistungen des Sozialstaats zum Erhalt der Brauchbarkeit der Leute gar nicht mehr wahrhaben will. Er meint es bitter ernst damit, dass der Sozialstaat einen Schaden für Deutschland anrichtet. Zum einen verhindert der Sozialstaat im Weltbild des Sarrazin, dass sich die völkischen Tauglichkeitsunterschiede im Alltag der Konkurrenz gerechterweise Bahn brechen und sich die untauglichen bis unwerten Türken und Araber in einer Art sozialer Auslese quasi von selbst auswachsen, wie der Sarrazin dazu sagt, auswachsen. Der Zwang zum Broterwerb, der wirkt demzufolge dann am besten, wenn es gar keine Aussicht auf Broterwerb gibt. In den Augen dieses elitären Arschlochs wirkt die Peitsche des Arbeitsmarkts so durchschlagend, dass diese Sorte von Umwelt, wie sie in Chicago herrscht, dem Einwanderer nach USA sogar das Araber- und Türkengehen auswachsen lässt. Übrigens auch wieder so eine Sarrazin-Idee, die keinem der aufgeregten Diskutanten eine Aufregung wert war. So normal kommen diesen Diskutanten offenbar die Ideologien von Gen und Umwelt als Rechtfertigungen für Konkurrenzresultate vor. Also der Fehler am Sozialstaat ist laut Sarrazin, statt sich darauf zu verlassen, dass der Arbeitsmarkt die schlechten Volksgene herausmändelt, erspart der Sozialstaat nicht nur, aber vor allem den ausländischen Arbeitslosen den Druck des Arbeitsmarkts. Er macht sie zu Parasiten, die einfach hier bleiben, weil man ihnen ständig Hilfe reindrückt. Das ist die eine Botschaft, an der dem Herrn Sarrazin gelegen ist. Der Sozialstaat verhindert für ihn den für den Kapitalstandort Deutschland nützlichen Zwang zum Konkurrieren.
Ja, zum anderen will Sarrazin ja eine dringliche Botschaft für den praktischen Umgang mit den Ausländern loswerden. Und zwar sieht er in dem, wie der Sozialstaat damit umgeht, eine echte Gefahr. Leistet sich Deutschland doch mit diesen sozialen Taten eine offene Flanke gegenüber dem ausländischen Feind. Die Ausländer kommen nämlich nach dieser Logik nach Deutschland bloß, weil sie es sich im hiesigen sozialen Netz gemütlich machen wollen. Und dann, das hatten wir ja vorhin in der Ableitung, dass Gefahr für das deutsche Vaterland im Verzug ist. Also sie kommen hierher, machen es sich hier bequem und dann nimmt eben die feindliche, völkische Übernahme ihren Lauf. Also heißt die praktische Forderung von Sarrazin keine Transferleistungen mehr für Ausländer. Zu lösen ist das Problem allerdings, wie gesagt, letztlich nur durch Auswachsen. Jetzt kann man sagen, der Sarrazin, der argumentiert ja rassistisch. Allerdings eins muss er sich nicht nachsagen lassen, nämlich, dass er ein Rassist sei. Letztlich hat er nämlich gar nichts gegen Ausländer. Es müssen nur die Richtigen sein. Und da kennt einer wie Sarrazin gleich wieder sehr entscheidende Unterschiede zwischen dem passenden und dem unpassenden Kandidaten für Zuwanderung. Wenn die Zuwanderung der deutschen Nation nützt, dann gilt der nationale Vorbehalt nicht. Daraus folgt, wertvoll für Deutschland sind die, die die deutsche Nation voranbringen. Zitat von Sarrazin: Meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr außer für Hochqualifizierte. Osteuropäische Juden mit einem um 15% höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung, das würde mir gefallen. Zitat Ende. Tja, die wären hier willkommen als richtig spitzenmäßiges Material, um einen Staat zu bauen. Die wären dann laut Sarrazin auch ein positiver Beitrag zum deutschen IQ-Niveau. Schließlich fehlt es in seiner eigenen Volksmannschaft ja auch an, wie er sagt, intelligenten Leistungsträgern. Also, so denkt eine deutsche Elitepersönlichkeit mal ganz frei über die staatliche Manövriermasse Volk nach. Als Politiker daran gewöhnt, die Masse nach ihren Beiträgen für den Erfolg der deutschen Wirtschaft und Nation zu taxieren und zu sortieren, muss das deutsche Volk in seinen Augen noch erheblich zulegen. Was ihm vorschwebt, ist die Intelligenz der ganzen Welt einsacken und für Deutschland nutzbar machen. Da kann man nur sagen, nicht schlecht, der Größenwahn eines global denkenden demokratischen Rassisten.
Also, übrigens, Finanzsenator in Berlin war der Mann gewesen, nicht Innensenator. Wir wollen hier ja nur lautere Wahrheiten verbreiten. Also, letzter Abschnitt unserer Sendung. Es bleibt ja noch die Frage, wieso hat der Sarrazin mit seinem Interview eine derart aufgeregte öffentliche Debatte ausgelöst? Womit hat er eigentlich so provoziert? Ja, Mann. Das Provozierende ist, dass Sarrazin bewusst gegen die berühmte Political Correctness als der geistigen Richtlinie für den öffentlichen Diskurs in der Bundesrepublik Deutschland verstoßen hat. Der Sarrazin weiß, dass deutsche Nationalisten, arbeitslose Türken und ihre sogenannten Parallelgesellschaften nicht leiden können. Er ärgert sich darüber, dass aber gerade die Eliteangehörigen, seinesgleichen also, in der Öffentlichkeit diesen rassistischen Standpunkt, den er die Wahrheit über die Türken nennt, nie so unverblümt aussprechen. Immer wird ja der gängige Rassismus im Lichte der Political Correctness dadurch relativiert, dass von einem Türkenproblem zu reden ist. In dieser Redeweise, da steckt jetzt einem Sarrazin noch viel zu viel positiver Bezug auf dieses Völkchen drinne. Damit ist ja immerhin ein Stück weit anerkannt, dass diese Leute nun einmal da sind, dass man sie nicht ohne weiteres massenhaft wieder loswerden kann, dass man etwas für sie tun muss, dass es ein Integrationsproblem gibt, dass also Zuwanderer und Inländer dafür was tun müssen. So im Sinne von, die Ausländer müssen sich bewegen, aber auch wir müssen ihnen die Möglichkeit geben und so weiter und so zu. Das ist die übliche Redensart in der Öffentlichkeit. Und Sarrazins Äußerungen sind nun eine gezielte Polemik gegen die aktuelle Integrationspolitik mitsamt den dazugehörigen Sprachregelungen. Und wer gar meint, die Integration der Ausländer sei mit staatlichen Förderprogrammen zu verbessern, der liegt laut Sarrazin völlig daneben und betreibt sogar eine total schädliche Politik. Um diese Botschaft loszuwerden, hat der Sarrazin es sich rausgenommen, in aller Öffentlichkeit seine Verachtung der Türken rauszulassen. Zitat: Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Zitat Ende. Das musste doch mal öffentlich gesagt werden. Und zwar nicht von Volkesstimme oder von als rechtspopulistisch abgestempelten politischen Außenseitern, sondern von einem wie Sarrazin, von einem Elitemenschen in Amt und Würden. Tja, gewissermaßen aus der Mitte unserer Elite heraus. Und die dann ja auch die Mitte unseres Volkes repräsentiert, weil die Elite ist ja der legitime Anführer des Volkes.
Ja, auf diese Weise lässt Sarrazin also den Rassismus offen raus, mit diesem Zitat oben, was der Heinzel gerade hatte, Kopftuchmädchen ist das Stichwort, den Rassismus, den sich die Mehrheit so oder so ähnlich denkt, den man sich aber in der bundesdeutschen Öffentlichkeit verbietet, zumindest eigentlich verbietet. Die Debatte nach dem Interview ist sehr aufschlussreich. Alle Welt schreit Skandal. Bloß, worin besteht der eigentlich nach Ansicht der hiesigen Meinungsmacher? Der Skandal besteht erstens und vor allem darin, dass man das so, wie Sarrazin sich das getraut hat, nicht sagen darf. Da möchte man ja gerne mal die Herren Journalisten fragen, wie man diese Hetze denn vielleicht anders sagen soll. Dasselbe bloß höflicher? Ja, wenn er nicht Bundesbanker wäre, dann, so die FAZ, sähe die Sache ja sowieso schon anders aus. Demzufolge dürfte er dann auch gnadenlos gegen die Ausländer hetzen. Zitat aus der FAZ: Als Privatperson kann Sarrazin sich äußern, wie er will. Als Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank kann er dies nicht. Das musste er wissen. Sarrazin hat sich gegenüber seinem Arbeitgeber grob illoyal verhalten und ihm damit geschadet. Merke, wenn Sarrazin gegen Türken und Araber hetzt, dann ist das Opfer dieser Hetze, dieser Ausländerfeindlichkeit, na wer schon, die Bundesbank. Schaden nimmt demzufolge eine staatliche Institution, wenn Sarrazin die gebotene Sprachhygiene im Umgang mit Ausländern vermissen lässt. Ja, und wenn das der Gegenstand der Kritik ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Empörten so langsam Indizien dafür finden, dass Sarrazin mit seinem, wie es heißt, unbedachten drauf losplappern, vielleicht gar nicht mal so Unrecht hat. Da fällt den maßgeblichen Meinungsmachern glatt der Ausländerhass des Volkes als Berufungsinstanz ein. Das denkt doch genauso, so argumentiert die FAZ. Zitat: Sarrazin hat für seine übrigens deutlich differenzierter als nun gemeinhin verkürzt dargestellt gemachten Äußerungen einigen Rückhalt in der Bevölkerung. Man muss Sarrazins Meinung nicht teilen, aber seine Courage sollte eine Demokratie aushalten. Das sitzt, so zu reden wie das Volk, das ist hier nach dem Dafürhalten der Frankfurter Journalisten mal kein Fall von verabscheuungswürdigem Populismus. Diesmal belegt Sarrazins Volksnähe zumindest, dass er nicht ganz schief liegen kann. Außerdem, siehe Zitat, ist dies ein mutiger, couragierter Beitrag zur Meinungsfreiheit, der insofern schon mal für sich positiv zu würdigen ist. Und wenn man Wahrheiten ausdrücken will, die Courage erfordern, dann blamiert das doch nicht den Tabubrecher, sondern die Political Correctness, die Tabus aufrichtet. Wenn die Meinungsmacher erstmal sich so weit durchgearbeitet haben, dann ist fast schon der Inhalt gerechtfertigt, der bislang tabuisiert war, obwohl man für den gar nicht argumentieren muss, wenn man diese verlogene Tour vom verdienstvollen Tabubruch reitet. So wird langsam aber sicher das Anliegen Sarrazins erfolgreich in der deutschen Öffentlichkeit lanciert. Und das Kompliment vom mutigen Herrn Sarrazin lässt sich sogar noch ausbauen, jedenfalls wenn man Journalist bei der FAZ ist. Und der Trick, den da einer von den Journalisten in der FAZ angewendet hat, geht so. Der erinnert sich, war da nicht neulich noch ein anderer, der mutig in die Bresche sprang und dafür sogar sterben musste? Zitat FAZ. Was hat der Fall Brunner mit dem Fall Sarrazin zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Brunner kam Kindern zur Hilfe und wurde dafür zu Tode geprügelt. Sarrazin sprach unbequeme Wahrheiten aus und wurde dafür heftig kritisiert. Doch beide Fälle haben mit Zivilcourage zu tun. Beide mit einer Öffentlichkeit, die empört reagiert. Einmal für, einmal gegen den Helden. Wie kann jemand der Menschenverachtung und Volksverhetzung bezichtigt werden, dem es darum geht, auf Staatsversagen, Gewalt und rechtsfreie Räume hinzuweisen? So die FAZ. Ja, das ist schon ziemlich stark. Die beiden Fälle, die da verglichen werden, die haben zwar gar nichts miteinander zu tun, aber wenn dem Schreiber daran gelegen ist, wenn der scharf drauf ist, dann spricht die Empörung, die Sarrazin mit seinen Tiraden auslöst, genau für ihn. Heftige Kritik an einer Äußerung, also wenn die Öffentlichkeit die Äußerung kritisiert, dann nimmt sie das zweifelsfrei, im nächsten Zitat eben, als ein Indiz dafür, dass mit den Ausfällen gegen Türken und Araber, was nämlich Wahrheiten ausgesprochen worden sind, die zwar unbequem sind, die man aber bekannterweise loswerden muss. Diese ganze Tour ist auch eine Art, Standpunkte zu billigen, also hier den Standpunkt Sarrazins zu billigen, ohne dass in diesem vielstimmigen öffentlichen Chor irgendjemand mal sagen müsste, worin Sarrazin denn eigentlich so recht hat mit seinen Auslassungen. Ja, und wenn das erstmal durch ist, kann man am Ende auch noch dezent darauf hinweisen, weshalb Sarrazins Tabubruch geboten war. Zitat, es wird nicht mehr verdrängt, verkleistert und schön geredet, sondern munter gestritten und alle mischen mit. Kritik an der Entwicklung von Parallelgesellschaften in unseren Großstädten kann nicht mehr ganz so leicht als ausländerfeindlich mundtot gemacht werden. Soweit die FAZ. So ungefähr hat Sarrazin sich wahrscheinlich das Ganze gedacht. Das mit seinem Interview, seiner kurzen vorübergehenden Skandalisierung und deren Überwindung, die moralischen Grenzen, wo Political Correctness aufhört und wo nach offizieller Lesart Ausländerfeindlichkeit anfängt, in der Nation mal gehörig verschoben werden.